Denn ich glaube, es kommt nicht allzu selten vor, dass wir unsere Fähigkeit überschätzen, Gottes Gedanken zu verstehen. Wir meinen manchmal vorschnell zu wissen, was Gott vorhat und was er gerade tut, während Gott vielleicht was ganz anderes gerade im Sinn hat. Ganz krass waren solche Fehlentscheidungen oder Fehldeutungen zum Beispiel in den beiden Weltkriegen, in denen jeweils beide Seiten den Eindruck hatten, Gott würde auf ihrer Seite kämpfen und für sie sein. Ich glaube, Gott hat dieses Gemetzel, was da stattgefunden hat, ganz anders gesehen als die Leute, die das so gedeutet haben. Wir dürfen also nicht vorschnell denken, wir würden Gottes Absichten verstehen, wenn eine Situation sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Es gibt aber jetzt zum Glück etwas, und das finde ich ganz spannend, an dem eigentlich auch alle Atheisten erkennen müssten, dass es Gott gibt und dass er so handelt, wie er es in der Bibel gesagt hat. Etwas, das eigentlich nicht anders gedeutet werden kann, als ein deutliches Handeln Gottes. Wisst ihr, was ich meine damit? Also das hat was mit dem Sonntag zu tun, der heute ist, nämlich heute ist ja Israel-Sonntag. Und es ist das, was mit Israel passiert ist und was auch gerade mit Israel passiert. Und jetzt lese ich euch einfach mal einige Stellen vor aus der Bibel und wir werden mal gucken, ob das stimmt. Und zwar die erste Stelle aus der Bibel ist in 5. Mose 28 und 29. Ich habe das ein bisschen zusammengekürzt, aber die wichtigsten Stellen habe ich mal rausgesucht. Da sagt Gott zu Israel: Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest, musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen, denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die ich der Herr dein Gott verstoßen hat. Und wenn du umkehrst zum Herrn deinem Gott und seiner Stimme gehorchst, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr dein Gott zerstreut hat. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr dein Gott von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Also vielleicht legt ihr in eurem Innern schon mal so die Geschichte von Israel mal parat und vergleicht mal, ob das vielleicht stimmen kann, dass er so gekommen ist. Das, was ich da gesagt habe, kommt aus dem 5. Mose, also praktisch ganz zu Beginn der Geschichte Gottes mit Israel. Da hat er das schon gesagt. Das war aber nicht die einzige Stelle. Es gibt noch eine andere Stelle, also ihr müsst jetzt ein bisschen Bibelstellen heute hören. Sacharja 5 sagt er, und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und werde sie heimkehren lassen, weil ich Erbarmen mit ihnen habe. Und sie sollen sein, als hätte ich sie niemals verstoßen. Denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Und ich will sie herbeirufen und sie sammeln, denn ich habe sie erlöst und sie sollen so zahlreich werden, wie sie einstmals waren. Ich werde sie zwar unter die Völker säen, aber in der Ferne werden sie an mich gedenken und sie sollen leben samt ihren Kindern und zurückkehren. Und noch eine Stelle aus Amos 9. Da sagt er, an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wieder herstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, sodass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden. Ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land. Und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Wenn wir diese Bibelstellen ansehen, und es gibt da noch eine ganze Menge mehr, die ich jetzt nicht alle vorlesen will, dann können wir festhalten, was da so im Prinzip ausgesagt wird. Wenn man das nur ganz kurz zusammenfasst, dann kann man sagen, Israel war Gott fortgesetzt untreu gewesen. Gott hat es zwar immer wieder zu sich ziehen wollen, aber Israel war bockig gewesen und widerspenstig. Hat also wirklich sich immer wieder abgewandt von Gott, obwohl Gott es ja ganz, ganz oft gewarnt hat auch. Und deshalb hat Gott ihm schon von Anfang an angekündigt, wenn es sich so von ihm abwenden würde, dass er es dann aus dem Land vertreiben würde, in das er es ursprünglich ja selbst mal gebracht hatte. Und dass er es unter alle Völker der Erde zerstreuen würde. Ich glaube, es gibt kein anderes Volk auf der Welt, das so eine Drohung, sage ich mal, gehört hat und dem sowas angekündigt worden ist. Und jetzt ist die Frage, ist es denn auch passiert? Und das wissen wir aus der Geschichte. Ja, es ist passiert. Im Jahr 70 nach Christus ist Jerusalem zerstört worden, der Tempel ist zerstört worden und ganz Israel wurde von den Römern besiegt. Es wurden übrigens, das habe ich gelesen, in diesem Kampf, ich glaube, 1.100.000 Juden umgebracht von den Römern damals. Also sie wurden vertrieben und sie haben sich dann in der ganzen Welt angesiedelt. Also wir wissen das, in Europa waren sie gewesen, in Russland waren sie gewesen, in den USA, in afrikanischen Ländern. Also in der ganzen Welt haben sie sich angesiedelt. Und was Gott angekündigt hat, ist also genau so eingetreten. Und er hat auch nicht nur angekündigt, dass sie vertrieben werden würden, sondern auch, dass sie in der Zeit, in der sie vertrieben sind, dass sie da keine Ruhe finden würden in den Ländern, in denen sie leben würden. Und genau das ist auch eingetreten. Jetzt kommt die zweite Folie hoffentlich. Hier ist noch. Ne? Kannst du es noch weiter stellen? Ich habe euch nämlich da mal aufgelistet. Ich habe im Internet mal gesucht, wobei ich nicht genau weiß, ob das jetzt wissenschaftliche Auflistung ist. Okay. Also man wird es gleich sehen. Eine Auflistung der Pogrome und der Verfolgung der Juden in der Geschichte seit der Vertreibung. Und ihr werdet gleich, wenn man es sehen kann, wahrscheinlich erschreckt sein, wie viele Daten da sind. Also jede Zeile ist sozusagen ein Datum, wo eine judenfeindliche Handlung passiert ist oder wo Juden verfolgt worden sind oder beraubt worden sind. Also man kann erkennen, in all den Jahrhunderten, in denen die Juden in den anderen Ländern gelebt haben, wurden sie dort bedroht, wurden angefeindet, angegriffen, beraubt und getötet. Ja, jetzt geht es. Also ich stelle mir gerade zur Seite. Also jede rote Zahl ist ein Jahresdatum, wo so ein Pogrom stattgefunden hat. Ihr könnt es natürlich nicht lesen, es ist viel zu klein. Aber man sieht, das fängt im Jahr 70 nach Christus an und hört 1946, glaube ich, auf. Wobei das noch nicht auch die letzten sind. Also das ist, man kann sagen, und das ist jetzt die nächste Folge, was Gott angekündigt hat, ist genau so eingetreten. Und das finde ich total spannend. Ja, weiter wurde in vielen prophetischen Bibelstellen angekündigt, dass Israel am Ende der Zeiten von Gott selbst wieder in das Land gerufen und dort eingepflanzt würde. Und zwar nicht in irgendein Land, sondern in genau das Land, in dem sie vor der Vertreibung schon gelebt hatten. Und das auch von Anbeginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk an ihm zugesprochen worden ist. Und genau das ist eingetreten. 1948 ist der Staat Israel neu gegründet worden. Und wer die Vorgeschichte dazu kennt, wer sie nicht kennt, dem empfehle ich mal einen Roman, nämlich das Buch Exodus. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wer gerne Romane liest und das mal sich anguckt, da wird das ganz gut beschrieben, immer wieder mal in Rückblenden. Aber nicht nur dort kann man das nachlesen. Also wenn man die Vorgeschichte kennt, dann weiß man, dass das schon eigentlich ein Wunder ist, dass das Land Israel wieder genau da entstanden ist, wo es war, auch wenn es unter starken Kämpfen entstanden ist. Als man überlegt hat, also schon viele Jahre und Jahrzehnte vor der Staatsgründung, dass Israel doch ein eigenes, also dass die Juden doch ein eigenes Land bräuchten, da war unter anderem auch die Idee, dass man zum Beispiel in Nordafrika ihnen Gebiete zuweist oder so. Und das hätte ja genauso auch passieren können. Aber nein, es ist genau in dem Land wieder der Staat entstanden. Und wenn man sich dann noch klar macht, wie stark die Übermacht der arabischen Angreifer gewesen ist, die dann schon einen Tag nach der Staatsgründung von allen Seiten versucht haben, Israel wieder zu vertreiben, weil sie gesagt haben, das ist unser Land, und wie menschlich unwahrscheinlich das war, dass Israel diesen Angriff überleben konnte, aber sie haben ihn überlebt, dann sieht man, dass da mehr dahinter steckt als einfach nur politische Entwicklung, sondern dass das, was Gott angekündigt hat, genau so eintrifft, wie er es angekündigt hat. Friedrich der Große hat mal gefragt, können Sie mir einen einzigen unwiderlegbaren Gottesbeweis nennen? Und daraufhin hat ein Graf Reventlow geantwortet, jawohl, Majestät, die Juden. Und dieser Graf Reventlow hatte aber noch nicht das gesehen, was wir sehen, nämlich dass Israel schon wieder in sein Land zurückgekommen ist. Also für uns ist das einfach nochmal ein Vielfaches deutlicher und stärker, dass wir sehen können, Gott ist der Handelnde. Er ist derjenige, der das tut, was er auch angekündigt hat. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann haben wir also eine unglaublich deutliche Bestätigung. Jetzt hoffe ich, dass es weitergeht. Ja. Unheimlich deutliche Bestätigung, dass die Bibel stimmt und vertrauenswürdig ist. Und zwar eine unglaublich deutliche Bestätigung, dass Gottes Reden in der Bibel auch aufgeschrieben worden ist. Also wenn wir sehen, das, was angekündigt worden ist, schon vor Jahrtausenden, muss man ja sagen, und es trifft jetzt ein, dann ist es eine Bestätigung. Und es ist aber noch mehr, es ist eine wunderbare Bestätigung auch, dass Gott lebt und dass er der absolute Herr über diese Welt ist. Dass er die Geschicke von Völkern und Menschen lenkt und damit aber auch unser persönliches Leben. Also Gott ist lebendig, das können wir daraus auch sehen. Also nicht nur, wir können sehen, wie er mit Israel handelt, sondern wir können auch sehen, wie er mit uns dann auch handelt. Er handelt zielgerichtet. Er handelt nicht einfach nur so, sondern er hat ein Ziel. Nämlich, dass er ein Ziel, was er mit den Völkern und mit den Menschen erreichen will. Jetzt ist die Frage, wie wird es denn mit Israel weitergehen? Also wir haben jetzt im Moment das Jahr 2014 und wir sehen, wie es im Moment da läuft. Aber die Frage ist, wie wird es denn mit Israel weitergehen? Und da lese ich jetzt nochmal drei Bibelstellen vor. Also einmal 5. Mose, das hatte ich schon gesagt. Nämlich da steht, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Und noch eine andere Stelle aus Jesekiel 36, da steht, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Ja, vielen Dank. Diesmal keine Schokolade.
Nein, nur
danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja. Also er hat mir mal, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, vor einiger Zeit bei einer Predigt eine Tafel Schokolade geschenkt, weil die mit der Predigt zu tun hatte. Und darauf warte ich jetzt jedes Mal, aber heute war es immerhin Wasser. Ja genau, ich predige seitdem nicht mehr über Schokolade. Ja, also das steht, ich lese nochmal vor. Ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und noch an einer anderen Stelle steht in Zacharja 12, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um mich klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Es gibt einfach viel zu viele Bibelstellen, um sie hier alle aufzuführen. Aber ich will mal kurz so mit eigenen Worten zusammenfassen, was ich so aus der Bibel und aus den Stellen, die ich bisher gelesen hatte, so verstanden habe. Gott hatte also mit Israel seinen Bund geschlossen, aber Israel war ihm fortgesetzt untreu gewesen. Daraufhin hat Gott zur Heilung der Beziehung zwischen ihm und seinem Volk Jesus geschickt, und zwar zuerst nach Israel. Aber Israel wollte ihn nicht annehmen. Und weil Israel zum größten Teil verstockt war, es hat also nur ein kleiner Teil Jesus angenommen, deswegen ist die Botschaft von Jesus und der Versöhnung erstmal zu den anderen Völkern getragen worden. Das heißt, wir können sagen, wir als eigentlich ursprünglich mal Heidenvölker, wir profitieren sozusagen von der Verstocktheit der Israeliten, weil wir dadurch von Jesus gehört haben. Und parallel dazu wurde ja auch Israel aus seinem Land vertrieben. Und jetzt ist es so, dass es in den vergangenen Jahrhunderten eine sogenannte Ersatztheologie gab, die gesagt hat, das ist jetzt so geblieben. Also das Heil von Israel, was ursprünglich mal Israel zugedacht war, das ist jetzt auf uns übergegangen. Das sagt die Bibel aber nicht, sondern die Bibel sagt ganz klar, dass dieser Zustand der Verstocktheit von Israel nur so lange dauert, bis alle die aus den Völkern der Erde Jesus erkannt haben und angenommen haben, die gerettet werden sollen. Wenn ihr da mal Römer 10 lest, da steht drin, wörtlich, also die Verstocktheit dauert so lange, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und wenn das erfolgt ist, dann wird Israel von Gott wieder in sein Land zurückgebracht, was ja auch schon bereits geschehen ist. Die Ersatztheologie-Vertreter sagen, Israel hat keinen Anspruch mehr auf irgendein Land oder sowas, sondern das ist übertragen zu sehen. Das ist nur so das geistliche Land oder sowas, was man da sehen muss. Und das steht jetzt auch den Christen zu. Aber wenn man die Bibel ernst nimmt, dann sagt die Bibel das ganz anders. Die Bibel sagt ganz klar, Israel ist von Gott wieder in sein Land zurückgebracht worden. Und es wird dann aber auch weiter gesagt, es wird dort noch keine Ruhe und keinen Frieden haben, sondern es wird von allen Seiten bedrängt. Und dann wird Gott seinen Geist auf Israel ausgießen, sodass ganz Israel Jesus erkennt. Und das ist dann auch bereut, dass die Juden damals Jesus getötet haben und nicht anerkannt hatten. Politisch wird sich diese Bedrängung Israels dann auch weiter steigern. Auch da gibt es eine Reihe von Bibelstellen, die das sagen, bis alle Nationen militärisch gegen Israel vorgehen. Und in diesem Kampf wird es dann auf eine wunderbare und unübersehbare Weise sein, dass Gott eingreift. Und zwar so, dass Israel gerettet wird und dass alle Völker Gott dann auch deutlich sehen werden. Und dann wird auch Jesus kommen und wird so als guter Hirte und als der Herrscher über die ganze Welt sein Reich auf der ganzen Erde aufrichten. Das ist das, was die Bibel sagt. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen richtig wiedergegeben habe. Ja, dieses Ausgießen des Heiligen Geistes über Israel, sodass die Juden Jesus endlich erkennen und ihn dann auch als ihren Herrn rufen, das steht noch aus. Ebenso steht auch so diese Entwicklung der politischen und militärischen Lage hin zu einem Angriff durch alle Nationen. Das steht auch noch aus. Aber es gibt Anzeichen für beides. Nämlich, es ist schon sichtbar, und das hört man zumindest mal aus israelischen Kreisen, ja, wie heißt er denn? Megiddo. Okay. Muss ich mir mal raussuchen. Also ich kenne ihn nicht, aber danke. Also es gibt Anzeichen dafür für beides. Also einmal für diese politische Zuspitzung, nämlich das sehen wir ja, wenn wir Gaza ansehen, wenn wir die Terrorgruppe IS ansehen, die ja nicht nur im Irak und in Syrien diesen islamischen Staat aufbauen will, sondern die auch schon gesagt haben, sie wollen auch in Jordanien und auch in Israel diesen Staat aufbauen. Also da sehen wir das auf der politischen Ebene und wir hören aus israelischen Gemeinden, aus messianischen Gemeinden, also aus Gemeinden, die Jesus kennen, dass die wachsen. Ich selber weiß das nicht von meiner Erfahrung aus, aber man hört da sehr viel. Also Anzeichen dafür gibt es, aber das steht eigentlich so noch aus, was da angekündigt worden ist. Wir dürfen also gespannt beobachten, wie es weitergeht, wie Gott auch noch die ausstehenden Ankündigungen erfüllt. Denn ich bin mir sicher, dass er das tun wird. Also wenn wir so viel Erfüllung schon sehen, dann glaube ich nicht, dass er jetzt auf einmal einen Stopp macht und sagt, jetzt wird es ganz anders. Also ich bin mal gespannt und wir leben in einer echt tollen und spannenden Zeit. Frage, was hat das aber jetzt alles mit uns zu tun? Wir wohnen mehrere tausend Kilometer weit weg von Israel und führen unser Leben hier in Südhessen. Wir haben hier unsere Arbeitsplätze und haben hier unsere Beziehungsnetze, in denen wir leben. Was hat das mit uns zu tun? Warum sollte Israel für uns wichtig sein? Warum genügt es zum Beispiel nicht, als ein wohlwollender Beobachtung die Entwicklung einfach anzusehen und sagen, schön, jetzt sehen wir endlich, wie Gott handelt, und das war's dann. Ich glaube, die Antwort ist, Israel steht nicht nur mitten in einem politischen Kampf, sondern auch in einem geistlichen Kampf. Wir haben ja gesehen, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes noch aussteht. Und ich bin mir sicher, dass die Gegenseite, also die widergöttlichen Mächte, unbedingt verhindern wollen, dass die Juden Jesus als den Messias erkennen und auch ihn dann nach ihm rufen, dass er kommt. Denn wenn sie ihn nach ihm rufen, das steht in Matthäus drin, dann wird Jesus kommen und alles Widergöttliche beenden. Und wenn wir wirklich glauben, also wenn wir wirklich an das glauben, was in der Bibel steht, dann können wir nicht einfach Israel sich selbst überlassen. Im Römerbrief steht, dass Israel der eigentliche Stamm ist und dass wir nur so sind wie Äste, die man zum Veredeln sozusagen da reingepropft hat. Also Israel ist der eigentliche Stamm. Wir können nicht losgelöst von Israel als Christen einfach so vor uns herleben. Das Schicksal Israels geht auch uns etwas an. Und wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, dann scheint es Gott auch ziemlich wichtig zu sein, wie wir als Völker zu seinem Volk stehen und wie wir uns dafür einsetzen. Das wird wohl in dieser sogenannten Endzeit eine Rolle spielen, wie wir uns zu seinem Volk positioniert haben. Fragt sich nur, was wir hier tun können. Und da ist natürlich das Erste und Wichtigste, dass wir für Israel beten. Nämlich, dass das kommt, was Gott verheißen hat, nämlich den Heiligen Geist auszugießen und die Herzen Jesus gegenüber weich zu machen. Also das Beten dafür auch, dass Gott ihnen in der derzeitigen politischen Situation hilft und dass sie aber auch gleichzeitig das richtige Augenmaß behalten für die Aktionen, die sie tun. Und auch dafür beten, dass die richtigen Politiker in der Regierung sind. Und ich denke, wir können hier vor Ort auch was tun, nämlich ich habe so den Eindruck, dass sich hier so eine Verurteilungshaltung gegenüber Israel breit macht. Und zwar sehe ich das, wenn ich zum Beispiel mit Kollegen spreche oder wenn ich auf Facebook Kommentare oder sowas lese. Also da merkt man, dass sich da so eine Verurteilungshaltung breit macht. Und dagegen können wir was tun. Wir können dagegen aufstehen. Wir können mit unseren Argumenten und mit dem, was wir glauben, einfach einen Gegenpol setzen. Und ich weiß, dass diese Stimmung, die sich so ausbreitet, nämlich die sagt, Israel ist ein Aggressor und Israel ist ein imperialistischer Staat, der nur die Palästinenser unterdrücken will. Diese Stimmung, die, das weiß ich auch aus persönlichen Gesprächen, das ist mehr als einfach nur eine Meinung. Ich habe den Eindruck, dass er greift von manchen Leuten so stark Besitz, dass sie für nichts anderes mehr offen sind und dass sie sämtlichen Argumenten gegenüber verschlossen sind. Und deshalb glaube ich, dass es eine geistliche Kraft ist, die da gegen Israel und im letzten Ende dann auch gegen Gott gerichtet ist. Ich denke also, wir brauchen klares biblisches Faktenwissen und auch geschichtliches Faktenwissen, damit wir mit guten Argumenten da einen Gegenpol setzen können. So, und dann gibt es noch was mir in dem ganzen Zusammenhang mit dem, was mit Israel passiert, auch wichtig ist. Und jetzt geht es mehr in den persönlichen Bereich, nämlich es zeigt uns oder mir zumindest, dass die Weltgeschichte ihrem Ende entgegengeht. Es macht uns klar, dass es auf ein Ziel zugeht. Es wird also nicht Jahrtausende einfach noch so weitergehen, wie es bisher gewesen ist, sondern es geht auf ein Ziel zu. Nämlich auf die vollkommene Durchsetzung des Reiches Gottes von Jesus hier auf dieser Welt. Und wenn ich das vor Augen habe, dann stellt sich mir unweigerlich die Frage, wie steht es denn mit mir? Ist mein Leben mit Jesus so, wie es eigentlich sein sollte? Lebe ich in einer echten Beziehung zu Jesus? Also lebe ich in einer echten Beziehung zu Jesus? Ich bin jetzt schon seit, weiß ich wie viel Jahrzehnten, muss man sagen, bewusster Christ. Aber gerade vor einer Woche oder so habe ich nochmal so mein Leben Revue passieren lassen und festgestellt, wie intensiv ist denn tatsächlich die Beziehung zu Jesus? Ist es nicht doch mehr einfach nur so ein, ich weiß, er ist da und ich mache aber meinen Kram? Ich weiß nicht, ob ihr mal eine bewusste Entscheidung getroffen habt, mit Jesus zu leben. Ich bin ja der Meinung, dass so eine ganz bewusste Entscheidung unbedingt dazugehört. Jetzt ist die Frage, wie man zum Christsein gekommen ist. Es gibt ja viele, die sind kommen aus christlichem Elternhaus und sind so nach und nach reingewachsen in den Glauben. Und es gibt andere, die kommen aus Verhältnissen, in denen Jesus überhaupt nicht vorkam und sind dann irgendwann mal schlagartig oder wie auch zum Glauben gekommen. Ich bin aber der Meinung, egal wie man zum Glauben gekommen ist, es muss irgendwann mal der Punkt im Leben kommen, an dem wir uns bewusst für Jesus entscheiden. Und auch bewusst dafür entscheiden, ein Leben in Verbindung mit ihm zu leben. Also wir sind jetzt hier in der Baptistengemeinde und da gibt es ja die Taufe, also die Glaubenstaufe oder die Taufe von, wenn man in einem Alter ist, wo man selber schon weiß, warum man sich taufen lässt. Und ich denke, wer das getan hat, wer sich da taufen lassen, der hat diese Entscheidung getroffen. Sonst hätte er sich nicht taufen lassen. Aber vielleicht muss man sich auch nochmal klar darüber werden, was mit dieser Entscheidung eigentlich zusammenhängt. Und deswegen erzähle ich mal kurz, wie das bei mir war. Ich war nämlich damals auf einem christlichen Seminar und habe dann laut ausgesprochen, dass ich mich für Jesus entscheiden würde. Das hat mir ein Seelsorger damals geraten. Und zwar hat er folgenden Text mir vorgelesen, den ich dann so nachgesprochen habe. Und der klingt ein bisschen altmodisch, sagt aber eigentlich genau das, worum es geht. Da hat er gesagt, und ich dann ihm nachgesprochen, ich entsage dem Widersacher Gottes und allem seinen Wesen, und allen seinen Werken und übergebe mich dir, Herr Jesus Christus, zum Leben und zum Dienst für Zeit und Ewigkeit. Du sollst mein Herr sein, ich will nur an dich gebunden sein, fülle mich mit deinem Geist. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, jeder muss in irgendeiner Form mal so eine ähnliche Entscheidung getroffen haben, um sein Leben mit Jesus wirklich klar zu machen. Ob das jetzt so wörtlich ausgesprochen worden ist oder anders, aber der Hintergrund ist eigentlich der, um den es geht. Aber wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, dann ist die Sache damit nicht erledigt. Wenn ich nämlich sage, und jetzt nehme ich wieder diesen alten Text, ich übergebe mich dir, Herr Jesus, zum Leben und zum Dienst für Zeit und Ewigkeit, dann heißt es ja, dass ich in meinem ganzen Leben nur noch tun will, was Jesus will. Das geht nur mit einer radikalen Wende in unserer inneren Haltung. Eigentlich ist unser ganzes Leben geprägt worden von der Haltung, so zu leben, dass wir möglichst glücklich sind und möglichst viel genießen können. Wenn wir vor uns ehrlich sind, dann ist das auch heute wahrscheinlich noch der Antrieb, der überwiegende Antrieb für das, was wir tun. Bei vielen zumindest oder in vielen Bereichen. Nur noch für Jesus zu leben und das dann zu tun, was Jesus will, das erscheint uns erstmal, wenn wir uns das so vorstellen, als etwas Knechtisches, als etwas Unfreies, als etwas Freudloses. Und das kommt daher, weil das nämlich unserem Egoismus, der tief in uns noch verwurzelt ist, entgegensteht. Es sträubt sich was in uns dagegen, das so zu sagen und das auch wirklich zu wollen. Aber so hat sich das Gott nicht gedacht, dass wir Knechte sind. Wir hatten letzte Woche in unserer Gemeinde eine Predigt von Peter Wichmann, ich weiß nicht, den kennt ihr glaube ich auch, und der hat das richtig gut an dem Beispiel von dem Bruder des verlorenen Sohnes herausgearbeitet. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn kennt ihr bestimmt. Und er hat gesagt, dass Gott nicht will, dass wir als seine Knechte freudlos dahin leben, sondern dass wir durch Jesus Söhne und Töchter sind. Wir sind Söhne und Töchter. Und Söhne und Töchter, die tun auch das, was der Vater will, aber sie tun es aus einer ganz anderen Haltung heraus und sie tun es aus einer ganz anderen Beziehung heraus. Sie sind nicht reine Befehlsempfänger, sondern sie tun das, weil sie ihn lieben und weil sie in einer liebevollen Beziehung zu ihm stehen. Und deswegen ist es auch was Schönes, wenn man jeden Tag versucht, Kontakt mit Jesus aufzunehmen und zu hören und herauszufinden, was denn sein Wille für diesen Tag ist. Und wenn man nicht einfach nur seine Frömmigkeit darauf beschränkt, zu sagen, ich habe heute dies vor und ich habe heute jenes vor und das vor und Jesus, bitte segne das. Ja, also das, dieses herausfinden zu wollen, was der Wille für diesen Tag ist, was Jesus wirklich will, das ist etwas Schönes. Ist nichts, was Knechtisches oder so. Ja, für mich ist das Wissen, dass es mit dieser Weltgeschichte dem Ziel zugeht, ein Ansporn, auch klarer zu werden, in dem Bestreben, wirklich nach dem Willen von Jesus zu leben. Und auch Jesus zu fragen, was seine Anliegen sind und welchen Platz ich da drin habe in diesen Anliegen. So, jetzt war das ziemlich lang und ziemlich viel. Deswegen will ich es mal in drei Punkten kurz zusammenfassen. Der erste Punkt war, die Geschichte des Volkes Israel ist ein eindeutiges und für alle sichtbares Zeichen, dass Gott handelt, dass er real ist und dass er die Geschicke der Völker und Menschen lenkt. Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Der zweite Punkt ist, das Geschick von Israel ist mit unserem Leben als Christen verknüpft. Es ist wichtig, dass wir für Israel eintreten, dass wir für Israel beten und hier bei uns für Israel Stellung beziehen. Und der dritte Punkt war, die Geschichte mit Israel steuert auf ihr Ziel zu, nämlich die zunehmende Bedrängnis, die entscheidende Schlacht und das Ausgießen des Heiligen Geistes und danach die unumschränkte Herrschaft von Jesus. Und das sollte für uns Ansporn sein, klarer und konsequenter zu werden in dem Bestreben, wirklich mit Jesus zu leben. Amen.